Gedankensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gedankensprünge, dem Podcast von Lübeck Hoch 3. Hinter Lübeck Hoch 3 stehen die drei Lübecker Hochschulen, Musikhochschule Lübeck, Technische Hochschule Lübeck und Universität zu Lübeck. Und hier im Podcast sprechen wir einmal im Monat mit wechselnden ExpertInnen dieser drei Hochschulen über Themen, die uns beschäftigen. Heute werde ich mit meinen Gästen über ein Thema sprechen, das passender kaum gewählt sein könnte für unseren Podcast. Es geht um Wissenschaftskommunikation. Wie wird Wissenschaft verständlich gemacht? Wie erreicht wissenschaftliche Forschung die Öffentlichkeit? Und welche Rolle spielen dabei die Hochschulen? Welche Verantwortung tragen sie, wenn es darum geht, Wissenschaft sichtbar, greifbar und manchmal vielleicht auch unterhaltsam zu machen? Darüber spreche ich heute mit drei KollegInnen, die ganz nah dran sind an der Schnittstelle zwischen Forschung und Gesellschaft. Und eine Stimme dürfte auch Ihnen, liebe HörerInnen, sofort bekannt vorkommen. Theresia Lichtlein ist heute mit dabei. Sie ist Gründungsmitglied dieses Podcasts und fester Bestandteil unseres Moderationsteams. Theresia ist heute aber nicht als Moderatorin hier, sondern als Gast in ihrer Funktion als Leiterin der Kommunikation der Technischen Hochschule Lübeck. Hallo Theresia.
Hi, freut mich auch mal in dieser Rolle mit dabei zu sein.
Schön, dass du da bist. Seine Stimme hingegen können Sie noch gar nicht kennen, denn er ist das erste Mal in diesem Podcast zu hören. Daniel Hoth. Daniel leitet seit März 2025 das Referat Kommunikation und Pressearbeit an der Universität zu Lübeck und ist dort Pressesprecher. Er unterstützt seit einigen Monaten das Podcast-Team schon hinter den Kulissen und hat heute hier im Podcast seine akustische Premiere. Lieber Daniel, herzlich willkommen.
Ja, liebe Nicole, danke, dass ich da sein kann. Ich bin sehr gespannt auf diese spannende Thematik heute und freue mich, dabei zu sein.
Wen Sie heute außerdem noch kennenlernen können, ist meine Kollegin aus dem Brahms-Institut an der Musikhochschule Lübeck, Dr. Theresa Ramming. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Brahms-Institut und hat dort in den letzten 3 Jahren ein Großprojekt der Digitalisierung betreut, das sogenannte Brahms-Portal, auf das wir später bestimmt noch zu sprechen kommen werden. Hallo Theresa, schön, dass du da bist.
Hallo Nicole, ich freue mich sehr, hier zu sein und ich bin sehr gespannt auf das Gespräch, was sich hier entwickeln wird. Danke.
Ja, Wissenschaftskommunikation. Ich würde gern mit meiner Eingangsfrage an euch gleich ganz grundlegend anfangen, nämlich was verstehen wir überhaupt unter guter Wissenschaftskommunikation und warum brauchen wir sie? Geht es eher darum, Forschung zu übersetzen, Missverständnisse zu vermeiden, Interesse zu wecken? Was denkt ihr? Theresia, willst du vielleicht anfangen?
Ja, gerne. Also für mich ist Wissenschaftskommunikation zum einen total wichtig, um uns auch gesellschaftlich voranzubringen, weil letztendlich die Wissenschaft ja immer neue Erkenntnisse generiert und diese Erkenntnisse sollen ja nicht einfach nur für sich selbst stehen, obwohl das in der Wissenschaft häufig auch der Fall ist. Aber im Idealfall sind es ja Ergebnisse oder Erkenntnisse, die dann tatsächlich auch den Menschen irgendwas bringen und nutzen. Und dafür müssen sie natürlich auch kommuniziert werden und in die Gesellschaft hineingetragen werden. Sei es nun einfach, damit die Menschen verstehen, was da erforscht wurde und vor allem auch, wie erforscht wurde, weil ich finde, dass das Erklären der Methodik auch immer mit dazugehört. Oder sei es, um vielleicht auch UnternehmerInnen zu inspirieren, daraus ein Geschäftsmodell zu machen oder Kinder und Jugendliche dafür zu begeistern, selbst in dieses Themenfeld hineinzutauchen und dort selbst ja zum Beispiel zu studieren und dann vielleicht auch später zu forschen.
Ich glaube, was wir unter guter wissenschaftlicher Wissenschaftskommunikation verstehen, ist erstmal etwas, glaube ich, was ich als einen Übersetzungsprozess bezeichnen würde. Nicole, du hast das schon angesprochen, also dass wir tatsächlich einen sehr spezifischen Inhalt, den wir quasi in die Gesellschaft, in die Wirtschaft, in die Politik hineintragen und übersetzen müssen, dass die Inhalte dort quasi verfangen und auch begriffen wird, warum wir das eigentlich tun. Und deine zweite Frage war ja, warum brauchen wir sie? Und ich glaube, wir brauchen tatsächlich diese Übersetzungsleistung gerade deswegen, dass ja dieser aufklärerische Grundgedanke, der ja in sämtlicher Wissenschaft steckt, aufrechterhalten wird und wir eben über diese Übersetzung es schaffen, auch nach draußen zu vermitteln, dass das, was wir tun, die Grundlage dessen ist, worauf wir uns als Gesellschaft einigen und was als Grundlage unseres gemeinsamen Verständnisses haben wollen. Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe. Und Wissenschaftskommunikation, so muss sie gelingen. Dann haben wir, glaube ich, viel erreicht.
Ich möchte genau da einhaken, weil ich glaube, erstens geht es ganz stark um die Teilhabe an den aktuellen Diskursen, die in der Gesellschaft auch nur dann möglich ist, wenn eben ein Kommunikationsprozess mit der Wissenschaft stattfindet, also Reflexionsprozesse auch, die vermittelt werden und wiederum dazu führen, dass die Gesellschaft selbst in einen Reflexionsprozess einsteigen kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das andere ist natürlich auch, und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, es geht immer auch um öffentliche Gelder, die in die Forschung gesteckt werden. Es geht auch darum zu zeigen, was passiert mit diesen öffentlichen Geldern. Welche Ergebnisse ziehen wir daraus und wie nützt das wiederum der Gesellschaft? Und ich glaube, das transparent zu machen, ist ganz, ganz wichtig, um eben auch immer wieder darauf hinzuweisen, dass die Gesellschaft auch investieren muss und auch soll und das auch weiterhin darf, weil das immer auch zu Ergebnissen führt, die dann wiederum in der Gesellschaft auch eine Verbesserung bringen. Und dann ein Wort, auf das ich gerne noch eingehen würde, ist, du hast nach guter Wissenschaftskommunikation gefragt. Und gute Kommunikation ist für mich persönlich immer, wenn, und da schließe ich gerne an dich nochmal an, wenn es eben gelingt zu übersetzen, das heißt auch ganz schwierige Inhalte, und das ist ja oft bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern so, dass man manchmal nicht so ganz versteht, was genau passiert da, und weil die ein bisschen in ihrer Fachwelt auch unterwegs sind und dann eben schwierige Prozesse oder komplexe Inhalte so zu vermitteln, dass es für eine breite Öffentlichkeit zugänglich wird oder verstanden werden kann, dann glaube ich, ist es gute Wissenschaftskommunikation.
Ich glaube, um an dieser Stelle einzuhaken, ich habe tatsächlich in meiner Bachelorarbeit damals über die Kommunikation von Nanotechnologien geschrieben. Und damals war es in der Literatur zumindest so, ich weiß nicht, ob das noch der aktuelle Forschungsstand ist, aber das fand ich ganz interessant, dass Menschen, egal ob sie vorher dafür waren oder Nanotechnologie gut fanden oder ob sie Nanotechnologie schlecht fanden. Das hat nichts an der Einstellung geändert, wenn sie mit Wissenschaftskommunikation dazu konfrontiert waren. Aber es hat ihre Argumentation deutlich differenzierter und nuancierter gemacht. Und das fand ich ganz, ganz interessant. Also wir müssen nicht davon ausgehen, dass wir mit unserer Wissenschaftskommunikation tatsächlich eine Einstellungsänderung bei den RezipientInnen, also bei den EmpfängerInnen der Wissenschaftskommunikation erreichen. Aber was wir erreichen können, ist eine nuanciertere Argumentation. Und das fand ich sehr, sehr spannend.
Da ist ja auch wieder diese Bildungsaufgabe, die die Universitäten und Hochschulen ja auch haben, nicht nur für die Studierenden, die vor Ort sind, sondern natürlich auch die Gesellschaft an sich. Und das funktioniert ja auch nur, wenn eben gut kommuniziert wird, dass die Gesellschaft dann mit diskutieren kann, gebildet wird und so weiter, ja.
Da haben wir jetzt wirklich viele gute und wichtige Gründe schon gehört für Wissenschaftskommunikation. Ich würde gern für unsere HörerInnen das Ganze noch ein bisschen besser greifbar machen. Und deswegen vielleicht mal an dich, Daniel, die Frage, was genau ist dein Aufgabenbereich an der Universität zu Lübeck und gibt es bei deiner Kommunikation so eine Art übergreifendes Ziel, das du immer im Hinterkopf hast?
Also meine Arbeit an der Uni Lübeck, Wissenschaftskommunikation zu betreiben, ist ehrlich gesagt ja nur ein Teil des Ganzen, sondern wir betreiben ja zum einen Wissenschaftskommunikation, auf der anderen Seite auch Hochschulkommunikation. Das sind ja erstmal zwei Felder, die ich, glaube ich, einzeln benennen möchte. Die hängen zwar miteinander zusammen, komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen, aber vielleicht auf deine Frage einzugehen. Also wir haben in unserer Abteilung ein ganzes Spektrum an Kommunikationsmaßnahmen, die sich eben auf diese beiden Bereiche Hochschulkommunikation und Wissenschaftskommunikation konzentrieren. Dazu gehört natürlich zum einen die klassische Wissenschaftskommunikation, die wir in die verschiedenen Kanäle übersetzen. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe Menschen, die sich um Online-Kommunikation auch in den sozialen Medien kümmern. Wir haben aber auch Live-Kommunikation im Sinne von Veranstaltungsmanagement. Wir haben Grafikelemente, die quasi, oder eine Grafikerin, die Grafikprodukte erstellt, um quasi mit diesen dann kommunizieren zu können. Also das ist so ein bisschen eigentlich die klassische Kommunikationsabteilung, wie man sie vielleicht auch aus dem Unternehmerischen kennt. Wissenschaftskommunikation ist, glaube ich, bei uns so ein bisschen in zwei Bereiche unterteilt. Also wir haben zum einen die Anfragen aus dem Inneren heraus, also tatsächlich die Forschenden selber, die mit Forschungsergebnissen, Forschungsprojekten, innovativen Erkenntnissen an uns herantreten als Presse- oder Kommunikationsabteilung mit der Bitte, diese nach außen zu kommunizieren in der Übersetzung. Und auf der anderen Seite haben wir genau das Gegenteil. Also wir haben natürlich auch die Medien und die Presse auf der anderen Seite, die bei uns der Universität zu Lübeck dann Fragen zu Forschung, Lehre und was auch immer noch dazugehört, stellen. Und diese dann bringen wir quasi ins Innere. Das heißt, wir matchen diese beiden Anfragebereiche miteinander. Und dann haben wir natürlich tatsächlich das große Thema Hochschulkommunikation. Und das heißt, da geht es ja darum, die Universität zu Lübeck als Hochschule ein Stück weit zu positionieren. Das geht vielleicht so ein bisschen auf den zweiten Teil schon deiner Frage jetzt ein, um zu überlegen, ja, welche Leitlinien an Kommunikation muss so eine Hochschule eigentlich vorgeben oder gibt sich so eine Hochschule, die dann eigentlich sich durch alle Kommunikationsmaßnahmen im Idealfall hindurchziehen. Ja? Und dadurch, dass wir das Fokus im Leben haben, ist klar, dass wir eine Life Science Universität sind. Damit sind erstmal unsere Themen gesetzt. Und ich glaube, ja, dass wir gerade jetzt an einem Punkt gekommen sind, wo wir vielleicht auch diese Leitlinien nochmal neu definieren, uns vielleicht etwas internationaler auch ausrichten, aber im Wesentlichen tatsächlich die Bereiche Medizin, Lebenswissenschaften und MINT im Fokus haben und an diesen entlang kommunizieren.
Ich würde das noch mal ein bisschen ergänzen, weil mein Bereich ja etwas breiter gesteckt ist. Bei uns ist nämlich zum Beispiel das Veranstaltungsmanagement auch noch mit drin. Und da kann man in der Wissenschaftskommunikation ja auch unglaublich viel machen, indem man einfach wirklich in die Stadt geht zu den Bürgerinnen und Bürgern oder in die Schulen und dort eben erklärt, was man gerade für wissenschaftliche Projekte hat oder wie man überhaupt forscht. Also da sind wir mit unserem Junior Campus zum Beispiel relativ stark drin, dass man wirklich Kindern und Jugendlichen ab dem Kindergartenalter bis hin zur Oberstufe beibringt, jeweils altersgerecht, wie Wissenschaft funktioniert, wie sie selbst Erkenntnisse generieren können, natürlich insbesondere in unserem Fächerspektrum, also Mathematik, Naturwissenschaften, Technik und so weiter. Und das halte ich für gesellschaftlich auch extrem wichtig, da einfach die Kompetenzen zu schulen, weil Schule da eben auch nicht alles abdecken kann. Und da brauchen sie, denke ich, schon uns als Unterstützung oder eben auch Schülerlabore und solche schönen Projekte.
Apropos Labor, Theresia, vielleicht kannst du ja einfach mal so skizzieren, wenn es bei euch an der TH ein spannendes Forschungsergebnis gibt. Mhm. Wie kommt dann eigentlich diese Geschichte vom Labor in die Öffentlichkeit?
Mhm. Also da gibt es verschiedene Wege tatsächlich. Ich gehe jetzt mal den Standardweg, so viel es sein sollte aus meiner Sicht. Das ist, dass ich der oder die Forschende meldet und sagt, hey, mein Projekt ist jetzt so kurz vorm Abschluss und ich habe das und das rausgefunden, das wäre doch vielleicht was. Und unsere Erstverwertung wäre dann tatsächlich medial, also dass wir dieses Thema anbieten, erstmal an ausgewählte JournalistInnen aus der Wissenschaftskommunikation. Und wenn das durch ist, würde man dann halt eine Pressemeldung zum Beispiel nochmal machen, dass auch alle anderen die Möglichkeit haben, dieses Thema zu bringen. Und dann besteht natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze über ganz viele andere Kanäle zu streuen. Also zum Beispiel über unsere Website, über den LinkedIn-Kanal, hier im Podcast oder auch mal über ein Video oder bei einer Veranstaltung in der Stadt. Je nach Persönlichkeit bietet sich vielleicht auch ein Science Slam an. Und. Also da muss man sich dann wirklich angucken, was ist das für ein Thema, wo passt das hin und was ist das auch für eine Person, die dahinter steht, was passt zu dieser Person, was möchte die kommunikativ überhaupt. Wir haben einige wirklich renommierte WissenschaftlerInnen, die sind total glücklich im Junior Campus, in diesen Kinderprojekten, die tun sich aber sehr schwer damit, sich vor ein erwachsenes Publikum in der Stadt zu stellen oder wirklich der Presse für ein Interview zur Verfügung zu stehen. Das ist einfach nicht ihre Welt und das muss man dann auch irgendwo akzeptieren.
Hm. Na klar. Theresa, wir haben es ja am Brahms-Institut jetzt nicht mit Medizin oder mit Naturwissenschaften oder Laboren zu tun, sondern mit Musikwissenschaften. Und du betreust dort seit 3 Jahren das Brahms-Portal. Vielleicht kannst du unseren HörerInnen nochmal sagen, was ist das eigentlich genau und was ist das auch, was da ab August öffentlich zugänglich gemacht wird?
Mhm. Ich fange mal so an. Also ich betreue es tatsächlich nicht, sondern wir haben es erstmal jetzt frisch aufgebaut. Und das ist in den letzten 3 Jahren passiert. Und zu deiner Frage, was es genau ist, das ist ein, ich versuche es mal runterzubrechen, es ist eine Online-Plattform, die das Leben und das Werk des Komponisten Johannes Brahms für eine breite Öffentlichkeit zugänglich machen soll. Und wieso haben wir das gemacht? Oder wieso sind wir jetzt auch noch dran? Die Ausgangssituation ist, dass das Lübecker Brahms-Institut eine weltweit wirklich einzigartige Sammlung hat an Objekten zu dem Komponisten Johannes Brahms und seinem Umfeld. Das fängt an bei Fotografien, geht über Musikautographe, unzählige Briefe, auch ganz spezielle Gegenstände wie ein Autographenfächer, dann natürlich Notendrucke, also unzählige verschiedene Objekte, die bei uns in der Sammlung liegen. Und die Idee war eben genau, das für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen, und zwar Open Access und kostenlos mit einer möglichst guten Qualität, weil wir eben als Sammlung auch der Öffentlichkeit das schuldig sind. Ganz klar, wir sind eine öffentliche Einrichtung und deswegen war die Idee, das in einem möglichst gut zugänglichen Portal, Online-Portal zugänglich zu machen. Es ist, um das vielleicht auch nochmal auf einen Satz runterzubrechen, ein Portal in die Welt von Johannes Brahms und seinem Umfeld, ein Portal in die Welt des 19. Jahrhunderts, eine kleine Zeitreise auch in digitaler Art. Und so wird eben Brahms zugänglich auch für die ganze Welt gemacht. Das ist vielleicht so ein bisschen runtergebrochen.
Ich glaube, was man daran total gut sieht, ist, dass Wissenschaft ganz häufig super nischig ist. Auch in ihrer Kommunikation. Also es gibt dann vielleicht gibt es in Lübeck ein paar mehr Leute, die sich für Brahms interessieren, aber es wird auch nicht die ganz breite Masse sein. Aber ich kann mir vorstellen, dass dieses Portal, dadurch, dass es einfach im Internet weltweit verfügbar ist, dann genau diese Nische abholen kann und dass sich das gerade dafür sehr, sehr gut anbietet.
Das wäre jetzt auch die Frage nach den Zielgruppen, ne? Da hattet ihr ja bestimmt irgendwen vor Augen, als ihr das Ganze konzipiert habt. Ist das eher ein Portal für Fachleute oder für Brahms-LiebhaberInnen oder für den Bildungsbereich? Mhm. Oder wie siehst du das?
Ich glaube, das Brahms-Portal ist längst nicht nur für Fachleute, sondern es ist für die Musikliebhaberinnen und Liebhaber der ganzen Welt, alle, die einen Zugang zur Klassik haben. Es ist natürlich auch ein Portal für die sogenannten Brahminen, also die Brahms-Gemeinde weltweit. Es ist ein Portal für Forschung und Wissenschaft, weil da Datensätze nach neuesten Standards erreichbar sind. Es ist aber auch ein Portal für Musikerinnen und Musiker, die sich vorbereiten wollen auf einen Auftritt und sich mit einem Werk nochmal genauer auseinandersetzen möchten. Aber es ist eben auch ein Portal für Interessierte an Objekten aus der Zeit. Also man kann stöbern, man kann sich in die Sammlung einfinden, man kann ganz verschiedene Gegenstände finden, wo man denkt, hä, was macht denn das in Lübeck? Es ist aber auch definitiv ein Portal für eine breitere Öffentlichkeit, weil man eben verschiedene sinnliche Zugänge hat. Das heißt, man kann hören, man kann sehen, man kann sich Dinge anschauen, man kann in den Beständen stöbern, man kann Videos schauen, man kann sich immer weiter klicken. Es ist eine sehr intuitive Heranführung auch an das Leben und das Werk dieses großen deutschen Komponisten. Und ich glaube, es ist nicht nur für musikaffine Leute, sondern eben auch für Geschichtsinteressierte zum Beispiel oder für Leute, die einfach mal herausfinden wollen, wieso ist eigentlich dieser Komponist so berühmt weltweit. Also ich glaube, es ist relativ breit gefächert.
Jetzt muss ich mal fragen, wieso ist er denn so berühmt?
Weil er für das 19. Jahrhundert schon, würde ich mal sagen, einer der größten Komponisten ist in der Klassik. Er wurde vor allem dadurch bekannt, dass er von der Musikwissenschaft und Musikpublizistik auch als Gegner von Richard Wagner ausgerufen wurde, 1953 vor allem, aber auch später. Er hat Sinfonien geschrieben, die bis heute aufgeführt werden. Er gehört zum Repertoire der großen Musikerinnen und Musiker weltweit. Es kommen Leute extra zu uns nach Lübeck, um sein Werk zu studieren. Er ist ein deutscher Komponist aus einem sehr, sehr armen Hintergrund eigentlich. Er ist in Hamburg geboren, in einer Familie, die eben nicht dieses Bildungsniveau hatte, was vielleicht andere Komponistinnen und Komponisten hatten, und hat es trotzdem geschafft, ganz, ganz weit nach oben zu kommen.
Hm. Genau. Neugier ist ja wirklich eine Berufskrankheit bei uns. Ja. Deswegen muss ich noch eine Frage stellen.
Ja, bitte, deswegen bin ich hier.
Hat er sich selbst auch als Gegner von Wagner gesehen? Oder?
Nein. Er hat sich auch dazu kaum geäußert. Also es ist tatsächlich, das war vor allem von der Musikpublizistik, also den ganzen Journalen, Zeitungen und so. Es gibt Aussagen, die überliefert wurden, aber Brahms war jetzt nie einer, der sich aktiv als Gegner von irgendjemandem positioniert hätte. Er hat auch über sein Werk sehr wenig gesagt. Sein Werk hat dafür gesorgt, dass alle Skizzen vernichtet wurden. Viele Briefe hat er vernichtet. Also er war da sehr, sehr vorsichtig und wollte eben, dass seine Werke sprechen und nicht die Briefe und so weiter. Und trotzdem haben wir hier ganz viele bei uns liegen.
Und mit dem Portal ist ja dann auch eine schöne Möglichkeit gegeben, die Werke wieder zum Sprechen zu bringen, auch genau, für eine weitere Öffentlichkeit. Wenn Sie gut aufgepasst haben, liebe HörerInnen, dann haben Sie einen Begriff gelernt, den ich auch in meiner ersten Woche am Brahms-Institut gelernt habe, Brahminen. Das sind also diejenigen, die sich mit dem Werk von Johannes Brahms beschäftigen. Und vielleicht können wir ja mit dem Portal ein paar weitere dazu gewinnen. Wir haben jetzt viel über Brahms gehört. Ich möchte nochmal zurück zur Wissenschaft allgemein. Daniel, glaubst du, dass Wissenschaft im Jahr 2025 die Kommunikation braucht? Also gehört im Grunde Kommunikation zum Berufsbild WissenschaftlerInnen mittlerweile dazu?
Ja, ich glaube, Kommunikation gehört heute zum Beruf von Forschenden dazu. Ich glaube, mehr denn je. Ich glaube, es war immer Aufgabe von Forschenden, das, was sie tun, in einer gewissen Art und Weise zu kommunizieren, sei es in Fachjournals, aber zunehmend in einem Zeitalter, in dem die mediale Präsenz so groß geworden ist, so aktuell, so permanent, dass das ein Stück weit, glaube ich, Teil und Job der Forschungscommunity wird. Das ist ehrlich gesagt natürlich eigentlich gar nicht ihre Aufgabe. Ich glaube, Forschende selber sind, der Begriff ist gefallen, im Wesentlichen neugierig und forschen an ihren Fragen entlang, entwickeln neue.
Dem möchte ich widersprechen. Aber bitte. Die Lehre an sich ist natürlich ja auch Teil von Forschung, zumindest im universitären Kontext. Und da ist jetzt seit einigen Jahren ja auch die sogenannte dritte Mission, die Third Mission, dazugekommen. Also auch das ist ja die weitere Säule neben Forschung und Lehre, die WissenschaftlerInnen auch ein Stück weit mit bespielen müssen. Und jetzt gibt es natürlich immer welche, die ihren Schwerpunkt in der Forschung sehen oder welche, die ihren Schwerpunkt in der Lehre sehen oder vielleicht sogar einige in der dritten Mission, aber ihnen jetzt völlig die Rolle, also die Funktion der Wissenschaftskommunikation als Kernkompetenz und Funktion abzusprechen, das würde ich jetzt nicht machen.
Moment, da grätsche ich direkt rein, Theresia. Und zwar, weil vielleicht nicht alle wissen, was eigentlich die Third Mission ist. Kannst du dazu vielleicht noch mal was sagen? Du hast es so erwähnt.
Das ist im Prinzip die Wirkung der Wissenschaft in die Gesellschaft hinein. Und das kann durch ganz, ganz unterschiedliche Formate passieren. Das ist auch beispielsweise der Transfer mit Unternehmen, wenn man die Definition so fassen möchte, also da der Austausch, Ausgründung und so weiter, wobei das eine Grauzone ist, aber es ist gerade auch die Wissenschaftskommunikation, also in die Stadt zu gehen und dort über die Forschungsthemen zu sprechen.
Mhm. Ich würde nochmal auf Bezug nehmen, Theresia, ich glaube auch nicht, dass ich sagen würde, dass die Kommunikation den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Lehre und Forschung abzusprechen, sondern ich glaube, dass selbst das Grundselbstverständnis von Forschenden und Lehrenden ist ja im Kern die Aufgabe, eben Dinge zu erforschen oder in der Lehre aktiv zu sein oder eben in der Third Mission, sodass, aber ich will schon betonen, dass wir heute die Kommunikation dazu benötigen. Das ist das, was ich eigentlich sagen möchte. So. Und das ist, glaube ich, auch ein Spannungsfeld, in dem wir uns, glaube ich, alle ein bisschen bewegen. Einerseits in Gesprächen und mit den Forschenden oder den Lehrenden, die sagen, eigentlich ist mein Job irgendwie eine Vorlesung oder ein Seminar zu geben oder wahlweise irgendwie im Labor zu sein oder an meinen Arbeiten zu arbeiten und trotzdem diese Dinge adäquat zu kommunizieren. Und dafür gibt es ja unsere Abteilungen, die diesen Übersetzungsprozess begleiten. Und das ist, glaube ich, worauf ich hinaus will. Also ein bisschen ist die Frage, ich glaube, da hat sich ein bisschen was verändert in den letzten Jahrzehnten.
Da bin ich bei dir. Und vor allem ist es ja auch mit unserer Aufgabe zu moderieren zwischen dem medialen System und dem wissenschaftlichen System, die ja auch von ihrer ganzen Wesensart relativ unterschiedlich sind. Also die Medien sind relativ schnell und auch im Verhältnis zur Wissenschaft eher oberflächlich. Und die Wissenschaft ist sehr genau, sehr differenziert und ja, viel, viel langsamer. Und dieses Verständnis zwischen diesen beiden Welten zu generieren, das ist wirklich eine schwierige Herausforderung.
Ja, mir geht das ganz genauso. Also das ist natürlich eine riesengroße Herausforderung, weil wir es mit hochkomplexen, wenn es dann auch noch in den Bereich der Grundlagenforschung geht, mit hochkomplexen, abstrakten Thematiken zu tun haben, die sich eben nicht auf eine Social-Media-Headline eindampfen lassen. Und ich glaube aber dennoch, ist es die Aufgabe von Wissenschaftskommunikation oder unseren Abteilungen im weitesten Sinne, die Menschen in Forschung und Lehre an Universitäten, Hochschulen im weitesten Sinne dabei zu begleiten, es für sie möglich zu machen. Das muss, glaube ich, uns allen klar sein, dass es gelingen muss, tatsächlich diese, wenn auch sehr schwierige Verkürzung und Reduktion und Übersetzung in diese schnelllebigen Kanäle, wie du sie gerade angesprochen hast. Also die Medien sind ja das eine, aber Social Media ist dann noch viel schneller. Ja. Mhm. Das muss uns gelingen, diese Übersetzung, weil ich glaube, dass wir sonst an dem Diskurs nicht mehr so teilnehmen. Weil 2025 fortfolgend sind wir umgeben von einem großen medialen Diskurs aus Behauptungen, Meinungen, Gefühlen, die permanent sich sehr schnell wiederholen und da mit fundiertem, komplexem Wissen dran teilzunehmen, ist, glaube ich, total wichtig, weil es eben, da greife ich nochmal meine Worte aus dem Anfang auf, wir uns ja in unserer aufgeklärten Gesellschaft schon darauf verständigt haben, dass wir uns auf Wissen committen möchten in unserer Gesellschaft und dass das der Grund ist, wie wir miteinander arbeiten wollen, wie wir unseren Wohlstand in der Gesellschaft aufrechterhalten wollen und es muss uns schon gelingen, mit dieser Stimme in diesem medialen Diskurs weiterhin teilzunehmen. Und wenn das bedeutet, mutig und klug die Dinge zu reduzieren und jetzt sage ich etwas, vielleicht auch mal wegzulassen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, das ist, glaube ich, unsere Aufgabe, das nach innen zu kommunizieren und dazu beraten und dass das eben nicht etwas ist, was die Forschungserkenntnis oder die Qualität der Lehre torpedieren soll, sondern eigentlich das Vehikel sein soll, auf dem man sich Gehör verschaffen kann.
Ich glaube, dass das tatsächlich auch in gewissen Studienfächern auch schon ganz doll Teil geworden ist der Lehre, dass man eben im Studium auch schon lernt, wie halte ich einen guten Vortrag? Das ist für mich auch schon Wissenschaftskommunikation. Wie halte ich einen guten Vortrag? Wie schreibe ich einen Text für ein bestimmtes Publikum? Dass man immer wieder eben auch übt, dass man nicht nur Fachjargon benutzt, sondern auf ein Publikum zugeschnittenes Material zur Verfügung stellt. Und ich denke, das wird auch immer wichtiger jetzt in den nächsten Jahren auch in der Lehre tatsächlich. Das habe ich auch gemerkt bei den Seminaren, die ich gehalten habe, dass da auch die Studierenden wirklich auch großes Interesse haben zu lernen, was ist Storytelling, wie kann ich das Publikum gut ansprechen, wie kann ich das vermitteln, was ich möchte. Und ich denke, dass das in den nächsten Jahren noch zunehmen wird.
Würdet ihr sagen, dass es wirklich um den Inhalt geht? Oder würdet ihr sagen, dass es um Vertrauen geht?
Vertrauen
oder um was anderes?
Was?
In die Wissenschaft.
Bei der Wissenschaftskommunikation oder?
Ich habe da keine abschließende Meinung zu, aber ich stelle es jetzt einfach mal in den Raum.
Ich frage mich, ob sich das überhaupt ausschließt.
Nein, das glaube ich nicht. Mhm. Aber die Frage ist ja, wo der Schwerpunkt liegt. Also geht es wirklich darum, dass die Hörerinnen und Hörer oder Zuschauer oder was auch immer, dass die am Ende Fakten aufzählen können? Oder geht es darum, dass sie ein vages Verständnis von dem Thema haben und das Gefühl haben, da ist jemand, der kümmert sich drum?
Ich glaube, schließe mich dem an, das eine geht nicht ohne das andere.
Glaube ich auch.
Aber ich glaube, wenn man sich die Dialoge oder Zielgruppen oder wie immer man es nennen möchte, sich mal differenzierter anguckt, dann kann man vielleicht das Verhältnis ein bisschen verschieben. Ich glaube, wenn wir mit einer Öffentlichkeit, mit einer breiten Öffentlichkeit kommunizieren als unsere Dialoggruppe, dann glaube ich, geht es vielleicht erst einmal um Vertrauen, weil ich glaube, das ist ja das, was uns, was ich vorhin meinte. Also wir müssen es ja auch schaffen mit dieser Kommunikation, unserer Kommunikation, das Vertrauen auf Erkenntnisse, die wir oder unsere Forschenden quasi erarbeiten, dafür Vertrauen zu wecken. Das muss natürlich immer hinterlegt sein, fundiert, sonst, du hattest eingangs auch die Methodiken angesprochen, also auch warum und wie tun wir es, das ist, glaube ich, auch total wichtig. Mhm. Aber wenn man eine andere Dialoggruppe in den Fokus nimmt, wie eine Politik oder ähnliches, die vielleicht einfach eher auf harte Erkenntnis setzt, um daraus etwas ableiten zu können, Empfehlungen oder ähnliches, dann kann man den Fokus etwas verschieben. Also ich glaube, das ist immer auch eine Frage, der Zielgruppe, und das ist vielleicht ein ganz interessanter Aspekt, ist, dass neben der Übersetzung eigentlich noch danach eine Übersetzung stattfinden muss, nämlich in die einzelnen Kanäle und wo wir es eben spielen wollen und an wen richten wir uns eigentlich. Und ich glaube, wenn man das gut macht, dann ist es ein sehr ausdifferenzierter Prozess, der ein konzentriertes Arbeiten in den Kommunikationsabteilungen und auch mit den Forschenden.
Ich möchte da kurz einhaken, weil ich glaube, das gilt vor allem für die naturwissenschaftlichen Fächer, dass man eben diese empirische Forschungsmethoden, die ganz genau auf Erkenntnisse gehen und so weiter, das ist im Geisteswissenschaftlichen wiederum ganz anders. Da geht es ja eher darum, dass man gewisse Gedanken als Reflexion in die Gesellschaft hineinspielt und nicht, dass man ganz klare Ergebnisse liefert, sondern das ist eine hermeneutische Herangehensweise und eben nicht eine empirische. Deswegen finde ich, Wissenschaftskommunikation ist eben weit mehr als nur Ergebnisse aus. Ich bin jetzt mal ganz, ganz böse aus Medizin, Chemie, Biologie, Pharmazie, sondern Wissenschaft ist ja auch noch viel, viel mehr. Genau, und ich glaube, da ist die Wissenschaftskommunikation dann auch eine andere. Wahrscheinlich ist es da, geht es vielmehr auch um die Bereiche der, zumindest in den Kulturwissenschaften, kulturelle Teilhabe, Vermittlung von Gegenständen und so weiter und weniger Ergebnisse. Natürlich gibt es auch bei uns mal ein neues Ergebnis, dass man etwas neu datieren kann, dass irgendwas auftaucht, was man dann toll präsentieren kann oder irgendetwas, was sich historisch nochmal neu definieren lässt. Das gibt es auch. Aber in den geisteswissenschaftlichen Fächern sind, glaube ich, Ergebnisse anders. Deswegen braucht es da wahrscheinlich, aber das wisst ihr beide viel, viel besser, eine andere Art der Kommunikation.
Wie schön, dass es euch gibt. Wir ergänzen uns doch ganz wunderbar.
Eben.
Da würde ich aber gerne einhaken, weil ich glaube, einen Unterschied, den wir ja alle in den letzten Jahren auch bemerkt haben, ihr hattet jetzt das Stichwort Vertrauen in die Wissenschaft schon gebracht, da hat sich ja in Corona wirklich was gewandelt. Das ist ja zumindest bei einigen Bevölkerungsgruppen verloren gegangen, bis hin zu Ablehnung wissenschaftlicher Erkenntnisse. Wie beeinflusst das eure Arbeit? Also jetzt vor allen Dingen eine Frage an Theresia und Daniel. Wie geht ihr damit um, mit diesem Wissenschaftsskeptizismus? Spielt das eine Rolle?
Also ich nehme natürlich wahr, dass Corona in der Wissenschaftskommunikation nicht also ein relevanter Punkt war, weil es ja so zwei Aspekte hatte. Das ist ja eigentlich ganz spannend, weil Corona ja einerseits gerade jetzt aus unserem der Universität zu Lübeck, dem Aspekt der Lebenswissenschaften und der Medizin, einerseits ja quasi ganz klassisch der Lösungsbringer war, weil Medizin einfach dieses Krankheitsphänomen einfach in den Griff bekommen hat. Und auf der anderen Seite wir ja eine unglaublich große Skepsis genau gegenüber dieser Erkenntnissituation dann im Laufe der Corona erlebt haben, was sich, glaube ich, bis heute in bestimmten Kreisen, Drese, was es ja in den Saal noch angedeutet, offensichtlich ja manifestiert hat. Und das finde ich eigentlich einen ganz spannenden Aspekt in der Wissenschaftskommunikation. Können wir eigentlich überhaupt noch die Leute erreichen, die sich da manifestiert haben in solchen Meinungen, die sich außerhalb wissenschaftlicher Erkenntnis bewegen? Wollen die noch erreicht werden? Und da, glaube ich, etwas aufgreifen zu wollen, das hat vielleicht jetzt geht ein bisschen weg von der Frage, aber es hat eben doch damit zu tun, ist, leben wir nicht eigentlich in 2025 in einer Zeit, in der Wissenschaftskommunikation ist mit nicht nur mit der Vermittlung und Übersetzung von Inhalten zu tun hat, sondern leben wir auch in einer Zeit, in der Algorithmen Bubbles bedienen, in die wir im Zweifelsfall mit der klügsten, gelungensten und besten Wissenschaftskommunikation schon überhaupt gar nicht mehr reinkommen können. Mhm. Und die Frage, die ich auch so hochspannend finde, ist, was machen wir denn dann mit so einer Erkenntnis? Also ziehen wir uns dann zurück in sogenannten Elfenbeinturm und nehmen
ich hoffe nicht. Kurs.
Ich hoffe nicht, natürlich nicht, sonst würden wir, glaube ich, alle nicht hier sitzen. So, das ist, glaube ich, uns allen klar. Aber das, glaube ich, hat Corona nochmal klar gemacht, weil gerade in diesen Jahren, wo die zumindest die breite Öffentlichkeit sich zurückgezogen hat oder vielleicht auch zurückgezogen hat im Sinne von Homeoffice und alleine sein, ja, natürlich sich da auch in entsprechenden Algorithmen und Bubblen quasi ja auch ein Wissen geholt hat, an dem wir nicht teilgenommen haben, und das hat sich manifestiert. Und das ist, glaube ich, ein sehr interessanter Bereich. Wie kommen wir überhaupt an solche Menschen noch heran?
Ja, und wie viel können wir überhaupt leisten? Und an welcher Stelle müssen wir sagen, okay, liegt jetzt außerhalb unserer Hand? Das ist nämlich auch eine ziemlich schwierige Abwägung. Also gehen wir in TikTok rein, um jetzt mal ein konkretes Beispiel zu benennen, um dort zum Beispiel zur Klimakatastrophe zu informieren. Das ist nämlich neben Corona noch so ein weiteres Triggerthema in der Gesellschaft. Aber das ist dann halt, das sind eine Handvoll Leute bei uns im Haus, die sich damit beschäftigen. Und die haben auch nur ein begrenztes Kontingent an Zeit und müssen dann letztendlich für sich abwägen, ist TikTok der Kanal, der jetzt zu mir passt, wo ich auch mich irgendwo mit wohlfühle? Oder gehe ich nicht doch lieber in die Petrikirche und trage da was vor? Oder keine Ahnung, mache ein Video zu dem Thema, das jetzt aber nicht auf TikTok läuft, sondern eher auf YouTube.
Mhm. Für alle, die uns zuhören und nicht aus Lübeck kommen, kurze Erläuterung. Die Petrikirche, das ist so eine Art Kulturkirche hier in Lübeck und da gibt es viele Veranstaltungen, zum Beispiel auch Science Slam, korrigiere mich gern, Therese, aber da findet da auch statt. Ne? Kanäle sind natürlich auch spannend. Welche wählt man aus? Welche bespielt man? Welche lässt man vielleicht auch lieber links liegen? Aber bevor wir dazu kommen, würde ich gern nochmal wieder den Schwenk in die Musikwissenschaft machen. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt so Dinge wie Hate Speech nicht unbedingt ein zentrales Problem in der Musikwissenschaft sind, zumindest nicht übergreifend, aber Elfenbeinturm vielleicht schon. Vielleicht kannst du nochmal erläutern, Theresa, wie ihr eine eher akademisch geprägte Forschung wie die Musikwissenschaft in eine benutzerfreundliche digitale Plattform überhaupt übersetzt habt, also den Elfenbeinturm so ein bisschen links liegen gelassen habt.
Ich glaube, zuerst müssten wir noch einmal ganz kurz differenzieren, was ist Musikwissenschaft? Musikwissenschaft hat ganz viele verschiedene Facetten. Es gibt auch den Popwissenschaftler zum Beispiel, der wahrscheinlich von der Öffentlichkeit weniger als Elfenbeinturm, Bewohner wahrgenommen wird. Dann gibt's aber auch die historische Musikwissenschaft, die genauso wie die Kunstwissenschaft natürlich eher in der Vergangenheit sich befindet, sage ich mal, also rückwärts betrachtet. Sein Gegenstand muss aber auch nicht sein. Dann gibt es natürlich auch Musikethnologie, was auch Teil der Musikwissenschaft ist, wo es um soziokulturelle Aspekte der Musikwissenschaft geht. Und dann gibt es die ganz theoretischen Ansätze. Also deswegen Musikwissenschaft ist ein Sammelbegriff für ganz, ganz vieles. Um nochmal auf die Frage zurückzukommen, Wie übersetzt man die musikwissenschaftliche Forschung in ein digitales Format? Also auch da gibt es ganz verschiedene Ansätze und Lösungen. Natürlich, indem man zum Beispiel in einen Podcast geht und über Musikwissenschaft spricht oder über einen Komponisten, eine Komponistin. Ich glaube, wichtig ist, dass man eben auch bei digitalem Format nochmal differenziert. Und ich gehe jetzt nochmal aufs Brahms-Portal zurück. Wir haben im Brahms-Portal zum Beispiel ganz verschiedene digitale Formate. Wir haben die Digitalisate, das heißt, wir haben die Objekte in Höchstauflösung sozusagen, die wir da präsentieren. Das ist eine Art von Format. Dann haben wir aber auch ganz klar auch sowas wie Videos, Videopartituren, Hörbeispiele, eine Führung des ehemaligen Leiters durch eine digitale Ausstellung. Auch das ist eine Art von Wissenschaftskommunikation in einem digitalen Format in unserem Portal. Wir haben Briefe, die wir transkribiert haben, wo viel Forschung dahinter steckt natürlich, die wir alle öffentlich zugänglich machen. Wir haben die ganzen Objekte miteinander vernetzt im Hintergrund über die Daten. Das heißt, wenn man nach einem Werk sucht, findet man die dazugehörigen Objekte. Auch das ist eine Art von Format und Übersetzung in ein digitales Format eben. Und natürlich, um es jetzt besonders technisch noch zu machen, wir arbeiten auch mit Metadaten und Normdaten. Das heißt, alle Sachen wurden nochmal neu erfasst und nach den aktuellen Standards der Digitalisierung genau erfasst, um sie dann so auszuspielen. Das heißt, es gibt dann, und jetzt wird es richtig technisch, eine strukturierte Erfassung von, ich sage jetzt mal ganz einfach zum Beispiel, die Maße eines Objektes. Das heißt, die werden ausgemessen und das wird dann da erfasst. Genauso wie die Entstehungszeit, Entstehungsort, wo sehr viel Forschung immer dahinter steckt, weil die Objekte längst nicht alle datiert sind. Und diese Metadaten wiederum, also diese strukturierten Daten, die werden dann, und jetzt sind wir auch wieder beim Format, in Lido über eine OAI-Schnittstelle bereitgestellt für das Frontend. Und okay, dann im Frontend, dann haben wir das Format der digitalisierten Objekte.
Da habe ich jetzt wieder zwei Begriffe, die vielleicht nicht jeder kennt. Lido und OAI-Schnittstelle, war es das?
Genau. Also Lido ist das XML-Format, mit dem DigiKult arbeitet. Einer unserer Partner, das ist ein XML-Format, das sehr gerne in Sammlungen und Museen genutzt wird. Eben strukturierte Daten im Hintergrund, die erfasst werden und dann über dieses Format ausgespielt werden. Und die OAI-Schnittstelle ist dann tatsächlich diese XML-Schnittstelle, über die das Frontend oder eben auch andere Forschungseinrichtungen die Daten abgreifen können. Mhm. Ein bisschen heruntergebrochen, genau.
Apropos Ausspielen, wir hatten ja schon kurz das Thema der verschiedenen Kanäle. Daniel und Theresia, gibt es vielleicht Kommunikationskanäle, Social-Media-Kanäle, bei denen ihr euch dafür entschieden habt, sie nicht zu nutzen, nicht mehr zu nutzen oder noch nicht zu nutzen?
Bitte, Daniel.
Okay, Theresia. Ja, die Universität zu Lübeck hat sich vor einiger Zeit entschieden, einen Kanal nicht mehr zu nutzen, und das ist X. Da sind wir ausgestiegen. Und ja, mit der Begründung, dass tatsächlich mit der Übernahme von X und Elon Musk dort eine Plattform entstanden ist, die tatsächlich auch nicht zu den Grundeinstellungen, Grundwerten der Hochschule UZL und viele weitere sind ja auch mit ausgestiegen, sind wir dort ausgestiegen und nehmen daran in dem Sinne nicht mehr teil. Also das ist vielleicht die Frage, wo wir nicht mehr dabei sind. Es gibt auch andere Kanäle, wo wir noch nicht mit dabei sind. Therese, du hattest es angesprochen. TikTok ist sicherlich ein Thema, über das man reden kann. Das muss jede Hochschule, glaube ich, für sich selber entscheiden. Ich glaube, dass TikTok sicherlich eine gute Plattform sein kann, um Zielgruppen jüngerer Couleur auch noch mit zu erreichen, also quasi in Richtung Schülerinnen und Schüler. Was das Studierendenmarketing vielleicht angeht. Aber ich glaube, die Frage ist, wenn wir über verschiedene Kanäle reden, welche nutzt man, welche nutzt man nicht. Das setzt eigentlich eine sehr konzentrierte Arbeit voraus, wo man eigentlich welchen Inhalt einspielen möchte. Und das ist eine sehr intensive Arbeit, sich zum einen mit den eigenen Inhalten, mit den eigenen Zielgruppen auseinanderzusetzen, diese dann in die verschiedenen Kanäle zu übersetzen, das strategisch, systematisch aufzusetzen und, jetzt kommt der, glaube ich, gar nicht wesentliche Punkt, ist, das auch dann personell umsetzen zu können. Mhm. Weil das ist nämlich gar nicht so leicht, weil ich glaube, dass die Kanäle und die diskursbildenden Aussagen größtenteils auch durch Quantität entstehen. Also wenn wir quasi in den Diskursen mitprägen möchten, die da draußen so sind und vielleicht in Bubblen sind, die wir vielleicht gar nicht mehr erreichen können, dann hat das auch was mit Quantität zu tun. Ja, also das heißt, das, was sagbar, also das, was wir an Botschaften schlicht sagen, ja, das ist eben nicht mit dem einen hochqualitativen Inhalt getan, sondern es ist in diesen einzelnen Kanälen, und da ist es überall gleich, im Wesentlichen dann gelungen, wenn einfach relativ häufig Begriffe in den Diskurs einfließen und dann prägen wir ihn mit. Und damit haben wir, glaube ich, es ganz, ganz schwer in der Wissenschaftskommunikation, weil es eben so komplexe Inhalte sind, als wenn eine Meinung, die lässt sich einfach einfacher kommunizieren, häufiger reproduzieren und aber wenn wir Wissenschaftskommunikation ernst nehmen in den verschiedenen sozialen Kanälen, dann müssten wir da eigentlich viel mehr und viel häufiger Inhalte reingießen, damit wir eben auch einfach über eine klassische, also kann man ja über klassische Inhaltsanalysen etc. machen, ja, einfach feststellen kann, da sind die Begriffe, die wir setzen wollen und nicht sich diese Echokammern anderer immer wiederholen und damit Diskurse geprägt werden, die wir gar nicht prägen wollen oder die mir entgegenstehen. Das lässt sich nicht mit einem Posting erledigen, das geht nicht.
Personalintensive Angelegenheit.
Ja, vor allem, es ist ja auch nicht nur das Posting, es ist ja dann auch das Community Management, es ist das Beobachten der Kommentare. Und wenn da einer vorbeikommt, der da halt Fake News rein posaunt, dann muss man damit wieder irgendwie umgehen und steht vor den Entscheidungen, blockiere ich das jetzt oder gehe ich in den Dialog? Oder vielleicht kriege ich es, also habe ich auch eine gute Community, die dann anfängt, dort mitzudiskutieren. Das ist der Idealfall, ist aber bei weitem nicht überall gesetzt. Und je diffiziler das wissenschaftliche Thema ist, desto unwahrscheinlicher ist es auch, dass deine Community das für dich regelt. Und dann musst du anfangen, da wieder dich schlau zu machen. Und wenn auch nicht für den Troll, der da drunter gepostet hat, dann doch zumindest für die mitlesende Community da irgendwelche Antworten formulieren und das nicht einfach so stehen lassen. Und das ist richtig viel Arbeit und das muss man sich sehr, sehr gut überlegen, wie viel man da stemmen kann.
Entscheidet ihr das von Fall zu Fall, worauf ihr einsteigt, oder habt ihr da irgendwelche Vorgaben auch von eurer Hochschule, wo ihr dann einfach einen Stopp macht und vielleicht Kommentare auch löscht?
Also wir haben uns abteilungsintern dazu ein holzschnittartiges Regelwerk gegeben. Aber es gibt natürlich immer Fälle, die man so nicht auf dem Schirm hatte und wo man dann im Vier-Augen- oder im Sechs-Augen-Prinzip einmal durchdiskutiert, wie wir da jetzt mit umgehen und wie schlimm das ist und wie wir das sehen. Und da ist auch der Austausch im Team unglaublich wichtig, um da keine Fehlentscheidungen zu treffen.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Wir gucken da auch im Einzelfall drauf, weil der Austausch und der Dialog im Team einfach auch klar machen, welche Dimension hat es, greift man ein. Das sind ja sehr sensible Entscheidungen, die man da trifft. Und ich glaube, es hilft es immer, wenn man einfach im Team, also wenn man eins hat, das eben sich auch austauschen kann. Weil manche Dinge sind ja auch etwas diffiziler, als man sich vorstellt. Das ist ja nicht nur ein Posting unter einem Beitrag, sondern das kommt ja vielleicht auch manchmal ein Inhalt auf ganz individuellen Kanälen, die dann die eigene Hochschule betreffen, die man vielleicht gar nicht primär sieht, sondern weil man jemanden im Team hat, der sagt, da ist das und das übrigens aufgetreten und da sind wir quasi Teil dieses Beitrages und sind damit auch gemeint. Und das ist also schon, also dieses Community-Management ist halt ein Riesenthema, wenn man das ernst meint. Dann frisst das viel Arbeit, aber ich glaube, es sollte uns den Aufwand wert sein. So. Ich glaube, in den sozialen Medien, das ist meine ganz persönliche Meinung, wird tatsächlich, ob man das möchte oder nicht und wie albern man das findet oder nicht, da werden im Moment medial unsere Wirklichkeiten konstruiert. Und zwar einfach über Masse. Und wenn wir da nicht mehr mitspielen, dann sind wir außer Hörweite geraten.
Ja, und dann ist natürlich die Frage, welche Rolle spielen da Bots und irgendwelche wirklichen Trollfarmen, Desinformationskampagnen und so weiter. Und wie gehen wir damit um? Wie managen wir das? Und das ist, glaube ich, ein offener Diskussionspunkt, wo wir jetzt erstmal gucken, dass wir unsere kleinen Kanäle gemanagt kriegen. Aber darüber hinaus passiert so viel mehr. Ja,
ein ganz wichtiger Punkt. Also wir sehen ja auch, dass gerade wenn wir in Richtung USA schauen, Politik auch eingreift in Wissenschaftskommunikation zunehmend. Und das geht über Zensur bis hin zu Falschdarstellung oder auch Löschen von Datensätzen. Wie beurteilt ihr das? Wie schätzt ihr die Konsequenzen ein, wenn sich PolitikerInnen in Wissenschaftskommunikation einmischen?
Es ist ja nicht nur in Anführungsstrichen die Kommunikation, sondern es geht ja auch wirklich an die Gesamtfinanzierung von Wissenschaft. Mhm. Und natürlich sind die Konsequenzen absolut gravierend. Also da werden Forschungszweige gerade tot gemacht in den USA, wo die USA wirklich führend waren. Ich finde es sehr schlimm und ich glaube, da haben wir hier auch Konsens, oder?
Also, das ist natürlich ein riesengroßes Thema aktuell. Ich glaube, das nehmen wir alle wahr. Ich glaube, wir sind hier in Schleswig-Holstein noch auf so einer Scholle der Glückseligkeit vielleicht unterwegs, wenn ich das mal so sagen kann. Aber vielleicht können wir das mal zum Anlass nehmen, darüber nachzudenken, welche Freiheiten wir uns eigentlich als Gesellschaft und auch gegeben haben, Wissenschaft und Forschung zu betreiben. Also wenn wir von der Einmischung von Politik sprechen, dann haben wir zumindest in Deutschland mit dem Artikel 5 ja auch sogar auf höchster Ebene im Grundgesetz ein Reglement, einen Artikel gegeben, in dem wir sagen, erstmal Forschung und Lehre ist erst einmal frei. Mhm. Und ich glaube, das ist keine Selbstverständlichkeit. Das muss man sich manchmal wieder ein bisschen vor Augen führen. Da muss man an der richtigen Stelle auch zu sprechen und sagen, das ist ein hohes Gut, da können wir nicht ran. Das ist, glaube ich, eins der Dinge, auf die wir uns vielleicht nicht zu selbstverständlich verlassen sollten.
Ich glaube, dazu müssen wir wirklich mal eine extra Folge machen.
Ich möchte da nur noch ganz kurz ergänzen. Ich finde das immer ganz, ganz, ganz schwierig, über Politik und Wissenschaft und Einmischung zu sprechen, insofern als dass Politik und Wissenschaft natürlich trotzdem miteinander zusammenhängen, weil es in der Politik durchaus auch immer Entscheidungen gibt, die auf die Wissenschaft große Auswirkungen haben, sei es, wo fließen Fördergelder hin, sei es, wo ist gerade der Hauptpunkt oder der Hauptschwerpunkt in einer Strategie. Ich komme jetzt nochmal zur Digitalisierungsstrategie zum Beispiel. Also es gibt halt viele Projekte, die nur dann zustande kommen, wenn das auch gewünscht ist aus der Politik. Und ich denke, es ist ganz, ganz schwierig, das einfach so außen vor zu lassen. Also natürlich, ganz klar, wenn es um die Inhalte geht, dann darf sich die Politik im besten Falle nicht einmischen. Aber um den Anstoß zu geben, glaube ich, ist die Politik ganz, ganz wichtig, in gewisse Richtungen auch so ein bisschen mitzulenken.
Ich denke aber auch andersrum, also die beratende Funktion der Wissenschaft Richtung Politik.
Absolut.
Wobei ich das auch wirklich sauber abgrenzen möchte. Also was die Wissenschaft hier kann, ist die Erkenntnisse erklären. Was sie nicht kann, ist daraus politische Handlungen generieren. Also wenn ich jetzt ein Corona-Beispiel bringen darf, die Wissenschaft kann sagen, okay, wir beobachten, wie sich die Ansteckungsraten und Inzidenzen so bewegen. Aber ob das jetzt diese politische Handlung, wir schließen die Schulen, beinhaltet oder ob man andere Arten der Kontaktbeschränkungen oder Masken oder sonst was macht, das ist dann wiederum Aufgabe der Politik.
Das geht jetzt schon ein bisschen in den Bereich, zu dem ich meine Abschlussfrage an euch stellen wollte. Nämlich, worin liegt für euch die größte Herausforderung der Wissenschaftskommunikation in den kommenden Jahren? Theresa, möchtest du vielleicht anfangen?
Das ist so viel. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich glaube, die größte Herausforderung wird sein, dass man, und da würde ich gerne an ganz vieles, was schon gesagt wurde, anschließen, dass man eben versucht, in der Qualität und in der Quantität immer weiter dran zu bleiben, um eben auch, wenn möglich, in die gewissen Bubbles hineinwirken zu können. Ich glaube, es wird aber auch ganz, ganz wichtig sein, dass eben in der Wissenschaft immer wieder auch die Frage gestellt wird, woher kommen die Mittel und was machen wir daraus und wie können wir dadurch auch der Gesellschaft wieder etwas zurückgeben. Ich glaube, es wird ganz stark auch um solche Fragen immer wieder gehen, einfach weil die Mittel knapper werden und auch knapper sind im Moment. Mhm. Und deswegen Schwerpunkte zu legen, aber trotzdem immer wieder genau zu gucken, was kann das der Gesellschaft auch wieder bringen? Ich glaube, das wird eine der Hauptherausforderungen werden, glaube ich. Aber das sind die Expertinnen, Experten hier.
Ja, du hast gesagt, also was kann das der Gesellschaft bringen? Hm. So, den greife ich mal auf, weil ich glaube, das ist die Aufgabe von Wissenschaftskommunikation in den nächsten Jahren. Fortfolgend den Menschen in Gesellschaft, Wirtschaft, Politik in adäquater, guter Qualität zu vermitteln, warum gute Wissenschaft die Grundlage für uns als Gesellschaft, für unseren gesellschaftlichen Wohlstand ist. Und dass wir den brauchen, und damit wir einfach auch diese Standards halten können. Und diese Übersetzungsleistung muss, glaube ich, Wissenschaftskommunikation noch viel mehr leisten als in den letzten Jahren. Da müssen wir haben jetzt eine ganze Folge drüber gesprochen. Das muss, glaube ich, irgendwie allen klar sein, weil sonst rauscht dieser mediale Diskurs einfach an uns vorbei und wir geraten aus der Hörweite. Und das, glaube ich, möchte niemand, der hier am Tisch sitzt oder geschweige denn in der Wissenschaft tätig ist.
Ich denke, wir werden uns in den nächsten Jahren massiv damit beschäftigen müssen, was KI als Quellen hat und was es da wieder gibt. Also wie viel Desinformation wird über KI in die Welt hinaus geposaunt oder wie sehr stützt sich KI da auf seriöse Wissenschaftskommunikationsinhalte? Mhm. Und das wird eine Riesenherausforderung. Und ob wir die inhaltlich, technisch oder durch die Gesetzgebung oder durch alles drei lösen, das steht im Moment, glaube ich, noch in den Sternen.
Ja, KI auch ein wichtiges und großes Thema, das auch in der einen oder anderen Podcast-Folge von uns schon eine Rolle gespielt hat oder spielen wird. Für heute sind wir schon wieder am Ende angekommen. Das war unser Blick hinter die Kulissen von Wissenschaftskommunikation. Ein großes Dankeschön geht raus von mir an meine Gäste für ihre Zeit, für ihre Perspektiven und natürlich dafür, dass sie täglich dafür sorgen, dass Wissenschaft nicht außer Hörweite gerät. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns gern, lassen Sie uns eine Bewertung da oder empfehlen Sie uns weiter. Wir hören uns schon in der nächsten Folge wieder, die den Auftakt zu einer neuen thematischen Reihe bilden wird, die wir unter den Titel Zeitgeist gestellt haben. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind und sage Tschüss und auf Wiederhören.
Gedankensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.